Toris Tea Time.
Auf eine Tasse Tee mit Stefan Wiese. Ganz bescheiden sagt mein heutiger Gast über sich: Früher habe ich Menschen gerettet, heute rette ich die ganze Welt. Er fuhr jahrelang im Rettungswagen, im Benziner. Und nun ist er dafür verantwortlich, dass Elektroautos auf die Straßen Nordfrieslands kommen. Und nun passt auf, liebe Hörerinnen und Hörer. Nordfriesland hat die höchste Dichte an Elektroautos, deutschlandweit. Dafür ist auch er mit verantwortlich. Ich freue mich, dass der Visionär und freischaffende Projektmanager des Green Tech Campus Enge Sande heute bei mir ist. Herzlich willkommen, Stefan Wiese.
Vielen Dank, lieber Tore.
Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Wir trinken heute eine Tasse Tee zusammen und sprechen eben über Elektromobilität. Bevor wir aber in die Materie einsteigen, Stefan, kurz zu dir. Was machst du? Wo arbeitest du?
Ich bin freischaffender Projektmanager auf dem Green Tech Campus. Das ist ein 127 Hektar großes Gebiet, ein grüner Gewerbepark in Enge Sande. Hier finden nur Themen der erneuerbaren Energien, Elektromobilität und Rechenzentrumstechnik statt.
Was macht ein freischaffender Projektmanager hier?
Er managt Projekte und in meinem Falle im Bereich Elektromobilität. Das heißt, ich kümmere mich um Projekte, vermittle auch Fahrzeuge, berate, halte Vorträge, bin Mitveranstalter bei Veranstaltungen. Wir machen E-Mobil-Stammtische, wir machen E-Mobil-Frühstücke. Grünstrom-Event haben wir schon viermal gemacht. Also alles, was dafür geeignet ist, die E-Mobilität nach vorne zu bringen.
Das hast du ja nicht dein Leben lang gemacht. Du warst vorher Rettungswagenfahrer. Notarztwagenfahrer.
Ja, früher, ganz früh hieß das Krankenwagenfahrer.
Krankenwagenfahrer.
So, und dann wurde das Rettungssanitäter, dann Rettungsassistent. Und dann bin ich mit Diesel, 21 Jahre.
Diesel, kein Benziner.
Genau.
Weiß nicht, ob das besser ist.
Nee, naja. Fakt ist, dass ich tatsächlich über 21 Jahre im Rettungsdienst war und die letzten Jahre war ich auf der Rettungsleitstelle in Harrislee.
Wie kam denn der Sinneswandel zustande?
Eigentlich hat mein Körper mir da ein bisschen geholfen. Nach 25 Jahren in der Wechselschicht hat mein Körper irgendwann gesagt, du hör mal auf oder ich mach dich krank. Viele andere Kollegen arbeiten denn weiter und verändern sich negativ und das wollte ich nicht. Ich glaube, ich lebe nur einmal, statistisch gesehen, und wollte zumindest mit 44 Jahren nochmal eine Kehrtwende machen und deswegen habe ich mich selbstständig gemacht.
Ja, man lebt nur einmal, das ist ja auch so ein Slogan bei den jungen Menschen, YOLO, you only live once, aber du möchtest ja auch gut leben und auch ein gutes, grünes Leben anderen vermitteln. Es ist immer leicht, grün zu wählen, grün zu predigen, aber lebst du auch selbst grün?
Ich glaube, ich bin ein grüner Vogel, solange ich denken kann. Ich habe selbst meiner Oma mit 14 Jahren schon gesagt, mach doch bitte den Kühlschrank zu, wenn du mit einer offenen Tüte Milch zum Kochen gehst. Also irgendwie war das in mir immer schon angelegt, auf sowas zu achten. Das habe ich nicht vorgelebt bekommen in der Familie, überhaupt nicht. Aber irgendwie gab es in mir eine Stimme, die dafür schon ein Bewusstsein hatte. Und ja, zu Hause heizen wir seit 15 Jahren mit Holzpellets, produzieren genauso lange PV-Strom, haben eine Solarthermieanlage, kaufen Grünstrom, nur im Bioladen, fahren seit 6 Jahren mit Strom und, und. Also ich bin schon ein grüner Vogel.
Kann man nur grün leben, wenn es einem gut geht, sage ich mal? Es ist ja oft ein Vorwurf, dass Grünwähler oft besser Verdienende sind. Kann man auch grün leben, wenn es einem finanziell nicht so gut geht?
Ich glaube, es ist eine bewusste Entscheidung. Ich glaube, jeder kann das, wenn er sich bewusst dafür entscheidet. Das kennt eigentlich jeder, wenn er ein Projekt vorantreiben will und sich bewusst dafür entscheidet, dann wird das Leben ihm das ermöglichen. Und alle, die sagen, ich hab kein Geld dafür, im Bioladen einzukaufen, mit dem würde ich mich gern mal vor dem Aldi-Laden am Samstagmittag treffen und auf 3 Tischen 3 Fraktionen aufbauen, wo dann Süßigkeiten, Fertigprodukte und Grundnahrungsmittel sind. Und dann gucken wir mal, wie man das Leben denn ändern kann.
Wir sind hier auf dem Green Tech Campus in Enge Sande. Hattest du schon kurz erläutert. Der Campus wirkt, finde ich, wenn man hier langfährt, vorbeifährt, recht unscheinbar, aber das täuscht ja ungemein. Du sagtest schon 127 Hektar groß, 60 Gebäude hier und insgesamt 12 Kilometer Straßennetz. Kannst du einmal ganz kurz erklären, was passiert hier eigentlich auf diesem riesigen Gelände?
In einem Wort, viel. Wirklich sehr, sehr viel. Und wenn man hier vorbeifährt, dann sieht das noch sehr militärisch aus, wobei das Bürogebäude von Firma Oftech ist jetzt aufgestockt worden, hat eine andere Fassade bekommen. Also es wird mehr und mehr entmilitarisiert hier. Aber es ist tatsächlich so, dass man, wenn man vorbeifährt, noch nicht wirklich sehen kann, was hier passiert. Also hier ist ein grüner Gewerbepark, wo die Themen erneuerbare Energien Erzeugung von Energie und Verteilung und die Ausbildung von Offshore-Mitarbeitern und also ganz, ganz viel. Ein grünes Rechenzentrum entsteht hier gerade. Wir haben einen autonom fahrenden Bus, das ist ein Projekt. Wir haben eine Werkstatt, die gerade ein Autokraft-Linienbus auf Elektro umbaut. Ich könnte jetzt noch 3 Minuten so weiterreden. Also wirklich sehr, sehr viel. Und dank dessen, dass ich hier die Besuchergruppen auch führe, kann ich also wirklich hunderten Leuten zeigen, was wir hier machen. Und die meisten kommen vom Gelände runter und sagen, Herr Wiese, also vielen, vielen Dank, verneigen uns wirklich hier in Liebe und Dankbarkeit für das, was wir sehen durften. Und das haben wir echt nicht geahnt, was hier alles passiert.
Es ist so paradox. Man fährt durch Nordfriesland und ist froh, wenn man mal 4G hat.
Ja.
Und dann kommt man hier aufs Gelände und hier soll ein autonom fahrender Bus fahren. Da kann sich vielleicht nicht jeder sofort darunter was vorstellen. Was ist das genau? Was fährt hier wirklich in Nordfriesland?
Also richtig autonom fahren vielleicht so ein paar Tesla momentan auf der Straße. Die haben ja diese Möglichkeit, auch wenn das in der rechtlichen Grauzone ist. Aber du meinst sicherlich das Projekt hier auf dem Green Tech Campus, das ist das NAF-Busprojekt, der kleine Emil, der hier fährt. Das ist Teil eines Pilotprojektes, was über 2 Jahre angelegt ist, läuft noch irgendwie 1 Jahr. Und es gibt 3 Projekte. Das eine ist hier auf Privatgelände. Das zweite ist in Keitum im öffentlichen Raum, im dicht besiedelten Raum. Und das dritte wird sein in Dithmarschen, Lundenlehe, wird die beiden Ortsteile verbinden. Und da wird einfach getestet, wie funktioniert die Technik, wie zuverlässig ist sie, was für Probleme hat man, was für Herausforderungen, wie ist vor allem die Akzeptanz der Nutzer. Es gibt auch immer Fragebögen und sind ganz dankbar, wenn die Leute am Ende beantworten. Also es ist ein Feldversuch, wenn man so will. Und die Frage stellt sich nicht, ob autonomes Fahren kommt, sondern nur, wann und unter welchen gesetzlichen Voraussetzungen.
In Keitum fährt dieser Bus ja schon. Und wie ist da die Akzeptanz?
Ja, da ist es schwieriger als auf dem Privatgelände, weil da ist der Bus wirklich mitten im öffentlichen Raum. Und Interesse war sehr geteilt dort. Und es gibt auch einige Anwohner, die sagen, Mensch, ich darf jetzt auf einmal nicht mehr direkt vor meinem Haus hier parken, ein Arzt zum Beispiel dort. Da müssen die Leute jetzt 50 Meter laufen. Ja, es kratzt so ein bisschen an den Gewohnheiten dort und die sehen natürlich den Nutzen noch nicht so sehr. Das ist aber in der Pilotphase ganz, ganz normal.
Was ist überhaupt Elektromobilität? Damit jeder, der hier zuhört, weiß, wovon wir sprechen. Kannst du das kurz verständlich erläutern? Was ist Elektromobilität?
In einem Elektroauto treibt kein Verbrennungsmotor mit übrigens einem sehr schlechten Wirkungsgrad das Auto an. Also ein Verbrennungsmotor hat nur 30% Wirkungsgrad. Der Rest kommt aus dem Auspuff wieder raus. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nicht? Also wir verbrennen Öl für immer mit den bekannten Folgen. Das ist so ziemlich das Törichtste, was Menschen mit Öl machen können. So, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Und ein Elektroauto treibt das Auto mit einem Elektromotor an. Und dann gibt es 2 Varianten. Entweder bekommt er seinen Strom direkt aus dem Akku, das ist die weit verbreitete Geschichte, oder aber eine Brennstoffzelle erzeugt diesen Strom unterwegs mittels Wasserstoff, was in einem Druckbehälter vorher gelagert werden muss.
Und warum sollte ich mir jetzt ein Elektroauto zulegen?
Weil es gerade in dieser Region absolut Sinn macht. Man muss sich mal vorstellen, heute fahren ja Dieselloks von Hamburg an abgeriegelten Windkraftanlagen vorbei. Und ich sage immer gerne, finde den Fehler. Also was tun wir? Die Windkraftanlagen müssen heute noch abgestellt werden, weil einfach zu viel Wind ist oder zu viel Sonne und die Stromnetze noch nicht stark genug sind. Und gleichzeitig fahren diese Loks an diesen abgeriegelten Windparks vorbei. Also das ist der Hauptgrund. Deswegen funktioniert es gerade in Nordfriesland besonders gut, weil hier dieses Bewusstsein dafür da ist. Dieser Landkreis, wo die ersten Bürgerwindparks Deutschlands entstanden sind. Wir haben ein starkes Bewusstsein dafür, dass dieser Strom auch hier bleiben muss. Das ist eigentlich so der Hauptgrund. Und natürlich, wir haben keine Abgase. Der Wirkungsgrad ist bei 90% beim Elektromotor. Es bringt einfach mehr Spaß und ich kann zu Hause meinen Strom selber produzieren. Das versuchen wir mit Benzin.
Weniger Abgase, dem stimme ich sicherlich zu, aber heißt das auch gleichzeitig umweltfreundlicher?
Da muss man die gesamte Produktionskette wahrscheinlich mit einbeziehen. Also Tatsache ist, dass der CO2-Fußabdruck bei der Produktion der Fahrzeuge, Verbrenner, Elektroauto miteinander verglichen schlechter ist. Kommt noch darauf an, wo dieser Akku produziert wurde. Wenn es tatsächlich ein Tesla ist, der seine Akkus mit Solarstrom in Kalifornien produziert, ist es noch wieder anders als ein Akku, der in Asien mit Kohle und Atomstrom produziert wird. Genau, aber man holt es wieder rein über den Betrieb. Also der Betrieb ist deutlich CO2-ärmer, weil mit Strom fahren ist einfach in der CO2-Geschichte viel, viel besser. Und je nach Fahrzeuggröße muss man so circa 40.000 bis 80.000 Kilometer fahren, um CO2-mäßig auf Null zu sein. Aber wie gesagt, vom ersten Kilometer an haben wir keine Abgase. Der Effekt ist regional vom ersten Kilometer an schon spürbar.
Wie lange hält so ein Akku denn eigentlich? In den Großstädten gibt es ja diese ganzen neuen E-Scooter. Und da soll die Lebenshaltungsdauer eines Akkus bei einem halben Jahr circa liegen. Wie sieht es da bei Autos aus?
Das ist ein gutes Beispiel. Je kleiner der Akku, umso schneller ist er durch. Ganz einfach kurz gesagt. Je größer der Akku, umso später erreicht man die Vollladezyklen, die so ein Akku hat. Man muss wissen, so ein Akku ist meistens ausgelegt auf so 1200, 1300 Vollladezyklen. Das heißt, der Akku wird so oft ganz entladen und wieder vollgeladen. Und dann hat dieser Akku immer noch eine Leistung von 70-80%. Und den Zustand hat man natürlich bei kleinen Akkus viel schneller erreicht als bei größeren Akkus. Ich sag mal so ein Beispiel. Wir haben vor 6 Jahren 61 Nissan Leafs auf die Straße gebracht. Das war so unsere Feuertaufe. An dem Tag hat Nordfriesland auf einen Tag seine E-Mobil-Dichte verdoppeln können. Dieses Fahrzeug hatte einen 24 Kilowattstunden Akku. Es gibt hier einen Mitarbeiter bei Firma Oftech hier, das ist die größte Firma auf dem Greentech Campus. Der hat diesen Wagen viele, viele Jahre gefahren. Und erst so bei 130.000 Kilometern hatte er, sag ich mal, diese 80% Akkukapazität erreicht. Bei diesem kleinen Akku. Wäre das jetzt ein Nissan Leaf mit einem 40er oder 60er Akku, die es ja heute schon gibt, würde das noch viel später erst eintreten. Also die Akkus halten wirklich sehr, sehr lange. Und wenn man das Fahrzeug liest, was wir ja immer noch empfehlen, dann hat man mit dem Thema sowieso nichts zu tun.
Wie groß ist denn so ein Akku? Wie kann man sich das vorstellen?
Du meinst jetzt so richtig vom Volumen her?
Genau, dass
so. Du
es einmal bildlich beschreiben
willst. Wie groß ist der Kasten? Ja, die Akkus sind meistens unter Flur verbaut. Das sorgt ja auch für eine gute Straßenlage. Sagen wir mal, der umbaute Raum sind circa 1,20 Meter mal 1,50 Meter. Und dann ist der so 20 Zentimeter hoch, so ungefähr. Genau, ist also schon ein großer Kasten, der unter dem Auto verbaut ist.
Deutschland galt immer als Vorreiter, sag ich mal, in der Autoindustrie. Wie sieht's da in der Akkuproduktion aus? Wie weit ist da Deutschland zurzeit? Wo werden die Akkus herbezogen?
Das ist eine schöne Frage, auf die muss ich leider antworten. Deutschland hat wirklich seit vielen Jahren diesbezüglich auf dem Baum geschlafen. Also die Akkus kommen jetzt aus Asien und werden auch die nächsten Jahre aus Asien kommen. Diese Entwicklung hat Deutschland leider Gottes komplett verschlafen. Wir wissen ja auch, womit sich die Autokonzerne dann beschäftigt haben, die letzten Jahre zumindest gewisse, ich will jetzt keine Namen nennen. Aber Fakt ist, dass wir da ein bisschen Schlusslicht sind, was die Akkuproduktion anbelangt. Allerdings werden die Großkonzerne jetzt tatsächlich, ich sag mal mit 5-6-jähriger Verspätung, nächstes Jahr durchstarten. Und das sind natürlich Konzerne, die können Stückzahl machen. Da habe ich die große Hoffnung, dass wenn sie das richtige Auto mit der guten Reichweite und einem gescheiten Preis auf den Markt bringen, dass Deutschland dann auch wieder den Anschluss findet. Aber es ist alles abhängig von den Akkus. Und da sind die Firmen wirklich abhängig davon. Und das wird noch ganz spannend.
Und wie wird so ein Akku entsorgt?
Nach vielen, vielen Jahren erst. Also die Frage kriege ich auch oft. Selbst heute können aus dem Akku 96% der Rohstoffe wieder rausgeholt werden. Selbst heute. So. Aber so ein Akku, wenn er, sag ich mir jetzt mal, zum Fahren nicht mehr taucht, dann hat er so 70-80% Kapazität nur noch. Dann hat er wesentlich weniger Reichweite, als ich ihn gekauft hatte. Dieser Akku wird nicht entsorgt. Also wenn man sich vorstellt, die Akkus haben heute 60 Kilowattstunden und dann hat er vielleicht nur noch 40 Kilowattstunden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich als PV-Anlagenbetreiber, ich würde träumen von so einem Batteriespeicher zu Hause. Und genau das wird mit diesen Akkus passieren. Sie werden entweder Batteriespeicher für zu Hause oder sie werden eingesetzt werden in der Regelenergie. Das heißt in der Netzentlastung. Da werden also große Container mit diesen Akkus bestückt und die werden dann das Stromnetz entlasten in beide Richtungen.
Du sprachst gerade schon die Reichweite an. Ich arbeite nun in Hamburg, wohne aber hauptsächlich an den Wochenenden zumindest in Husum. Wenn ich aber nun spontan Mittwochabend Bescheid bekomme, Mensch, Tore, hier ist in Husum was vorgefallen und ich habe ein Elektroauto, kann ich mich unbesorgt ins Auto setzen und nach Husum durchfahren? Wie lange ist die Reichweite?
Kommt drauf an, welches Auto du fährst. Wenn du jetzt ein Smart hättest mit einem knapp 18 Kilowattstunden Akku, dann würde ich sagen, nö, ganz, ganz langsam fahren, dann schaffst du es. Also vergiss es. Es gibt Fahrzeuge mit einem 60er, 80er Akku, da wird es überhaupt kein Problem sein. Die Frage kriege ich ganz oft gestellt. In der Praxis passiert das natürlich nicht. So, das sind so konstruierte Fälle.
Und wieso passiert das in der Praxis?
Dass man spontan mal irgendwo hin muss. Also ist mir jetzt
oder
so
möchte.
Noch... Ja, also das sind so Gedankenkonstrukte. In der Praxis passiert es so gut wie nie. Und selbst wenn es mal passieren sollte, da gibt es jetzt gerade auf den Strecken der A23 und der A7 genügend Schnellladestationen, dass man auch mal in 10, 15 Minuten so viel Reichweite wieder reinbekommt, dass man die Fahrt einfach fortsetzt. Also das ist kein Problem. Man muss im Kopf nur einmal auf Ja schalten. Dann ist das alles möglich.
Du spielst mir tatsächlich in die Karten. Du sprachst jetzt gerade die Tankstellen auf, Zonen auf. Wie viele gibt es eigentlich in Nordfriesland?
Man muss unterscheiden zwischen Schnellladern und Normalladern. Die Normallader geben ausschließlich Wechselstrom bis 22 kW und die Schnelllader geben ab 50 kW Strom. Von den Schnellladern, jetzt muss ich direkt mal überlegen, haben wir bestimmt schon 10 Stück. Die braucht man ja auch nicht in den Wohngebieten. Die hat man an den Hauptstrecken, da wo man schnell mal rausfährt, um zu laden. Also es sind bestimmt 10 Schnelllader in Nordfriesland. Das ist für einen Landkreis mit 170.000 Einwohnern richtig gut. Es gibt mit Sicherheit noch zig Landkreise in Deutschland, die nicht mal Normallader in ausreichender Größe haben.
Woran liegt das?
Das liegt daran, dass dafür Geld in die Hand genommen werden muss. In Landkreisen, wo einfach viel Bedarf ist und wo viel getankt wird, da werden die Betreiber auch diese Ladestation bauen. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also wenn keine Ladestationen da sind, wird auch wenig E-Mobilität da sein. Ist wenig E-Mobilität da, wird es auch wenig Ladestationen geben. Und hier gibt es vielleicht genug mutige Akteure, die sagen, hier ist das Thema E-Mobilität sowas von en vogue. Da setzen wir auch Akzente. Zum Beispiel die Firma GP Joule hat jetzt gerade einen Schnelllader in Langhorn gebaut. Hut ab, Chapeau, großartig. Man muss auch investieren in dieses Thema, das haben die gemacht.
Magst du Schnelllader einmal definieren? Wenn ich schnell an der Tanke mein Auto tanke, bin ich in 2 Minuten fertig mit tanken und bezahlen und wieder wegfahren.
Genau, von dem Sofa kommen wir ja auch. Mhm. 2-3 Minuten tanken, 800 Kilometer fahren, yippie. Nicht? Das war sozusagen ein Fest für meine Eltern damals. Kinder ins Auto, Teddy irgendwie in Arm und Wolldecke rüber, nicht angeschnallt, hinten auf dem Rücksitz quer, in einem Stück nach München. So war das früher, nicht? Und das geht so heute nicht. Also man muss schon Ladepausen einlegen, das muss man schon. Es ist ja auch viel sicherer und entspannter. Aber man kann mit den Autos der heutigen Generation 300 bis 400 Kilometer am Stück fahren. Und dann sagt jeder Verkehrsexperte und Rechtsexperte, dann machst du bitte mal eine Pause. Und genau diese 20 Minuten, 40 Minuten vielleicht, da isst man was, entspannt sich ein bisschen und dann fährt man weiter. Also es ist auch eine Frage der inneren Einstellung, sich auf das Thema einzulassen. Wenn man nichts ändern will im Leben, dann fährt man auch in 20 Jahren noch einen Verbrenner mit all den Folgen. Aber wenn man auch bereit ist, seinen inneren Horizont ein bisschen zu erweitern und gleichzeitig Lebensqualität dazu zu bekommen, das ist nämlich so bei E-Mobilität, dann lässt man sich auf was Neues ein. Und die allermeisten, ich sage mal 99% der letzten 400 Kunden, ich habe so viele Autos, habe ich jetzt schon vermittelt, sind am Ende Vollidealisten und sind davon vollkommen überzeugt. Aber diesen Zustand erstmal zu erreichen, dass die was ändern, dass sie sich bewusst darauf einlassen, das fällt den Deutschen in der Regel nicht so leicht. Da sind wir nicht Weltmeister.
Kannst du uns einmal verdeutlichen oder erklären, was so eine Tankladung kostet? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich bin jetzt hierher gefahren, habe gesehen, ein Liter kostet 1,40 zurzeit oder ne, wie auch immer, schwankt immer. Was kostet eine Tankladung Strom?
Sprechen wir mal in 100 Kilometer. Wie viel Strom brauche ich auf 100 Kilometer?
Ja.
Genau. Weil was kostet mich eine Tankladung, hängt davon ab, wie groß ist der Tank. Und wenn ich dir jetzt einen Preis sage, sagt dir das gar nichts. Man sagt circa, ein E-Mobil braucht so 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist der Verbrauch im Auto, aber auch inklusive Ladeverluste noch. Und die Ladeverluste hat man einfach, weil nicht jede Kilowattstunde, die durch den Zähler fließen, kommen auch im Akku an. Aber mit 20 Kilowattstunden ist man so ziemlich auf der ehrlichen Seite. Diese 20 Kilowattstunden kann man an vielen Ladestationen kostenlos bekommen, zum Beispiel auf den Greentech Campus, kann man auch mit 50 kW kostenlos schnell laden. Wenn man sie aber kauft, zahlt man circa momentan 30 Cent die Kilowattstunde. Also die 100 Kilometer fürs Elektroauto kosten momentan 6 Euro bei gekauftem Netzstrom. Wenn ich jetzt unterwegs bin, dann zahle ich mehr als 30 Cent, weil die Ladestationen dort einfach auch Geld verdienen müssen. Dann zahle ich vielleicht 40 oder 50 Cent die Kilowattstunde. Da muss man sich fragen, wie oft kommt denn das vor? Wann fahre ich denn mal nach Hamburg? Ich bin jetzt keiner, der Handelsreisender ist und ständig denn unterwegs laden müsste. Es ist jetzt schon deutlich günstiger als der Verbrenner. Wenn man jetzt mal vergleicht, 7 Liter Verbrauch beim Auto, mal heutige Benzinpreise, dann ist man bei 10 Euro. Also die Faustformel ist momentan mit gekauftem Netzstrom ist das E-Mobil im Verbrauch 40% günstiger als ein vergleichbarer Verbrenner.
Und generell ist ein E-Auto günstiger als ein Verbrenner?
Kommt drauf an. Ja, jetzt muss man sich die einzelnen Fraktionen anschauen. Man zahlt 10 Jahre keine Steuern. Man bekommt ja auch eine Umweltprämie, wenn man so ein Auto kauft. Aber in der Vollkostenrechnung haben wir mal so ausgerechnet, man muss so circa 15.000 Kilometer im Jahr fahren, dann ist das E-Mobil auf Null, wenn man nur in Geld rechnet. Rechnet man in Lebensqualität, in Sinnhaftigkeit, Teil der Energiewende sein, dann hat man das ab dem ersten Kilometer schon. Aber so rechnet der Deutsche nicht. Der Deutsche rechnet in Euro und Cent. Den Rest merkt er dann auf dem Weg unterwegs, dass es ja auch toll ist und Sinn macht. Aber wir sind sehr konditioniert auf Rechnen in Geld.
Warum werden diese Autos eigentlich nicht aktiver in Autohäusern angeboten? Wenn man da lang fährt, da sieht man immer nur die großen Karosserien draußen stehen, aber E-Autos findet man auch, aber nicht so präsent. Woran liegt das?
Das hängt davon ab, welche Automarke es ist. Ich sage jetzt mal, Renault ist seit vielen Jahren mit mehreren Autotypen auf dem Markt und da sind die die Verkäufer auch wirklich geschult und motiviert. Aber es gibt Händler, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal einfach mal Opel. So, Opel hat jetzt nicht so viele Autos auf dem Markt, also wenige bis gar nichts. Und wo soll das Wissen und die Begeisterung herkommen, wenn der Mutterkonzern das Thema noch nicht unterstützt? Und denselben Ritt wird auch VW die nächsten Jahre vor sich haben. Man verdient nicht so sehr viel Geld. Also eigentlich kannibalisieren sich die Autohäuser selber, wenn sie das Thema sehr stark bewerben. Auf der anderen Seite müssen sie es tun, um überhaupt noch Anschluss an den Markt zu bekommen. Und in der Werkstatt wird viel weniger zu tun sein. Das ist eine Tatsache. Also mit jedem Auto, was vorne verkauft wird, kann eigentlich der Konzern 10 Quadratmeter in der Werkstatt stilllegen. Ab dem 10. Auto wird der erste Monteur entlassen.
Das Kraftfahrbundesamt hat für 2018 Zahlen veröffentlicht, dass es zurzeit knapp 83.000 Elektroautos in Deutschland gibt. Aber nun pass auf, allein in Deutschland war jedes fünfte neu zugelassene Auto ein SUV. Das sind 630.000.
Ja.
Wie hängt das zusammen oder wie kannst du dir das erklären?
Wenn man es mal ganz praktisch sieht, ein SUV ist für viele Menschen eine immer älter werdende Gesellschaft einfach ein praktisches Fahrzeug. Hoher Einstieg mag ich persönlich auch. Ob es Sinn macht, 2 Tonnen mit einer Person durch die Gegend zu fahren, ist vollkommen fraglich. Ich sag mal so, solange es erlaubt ist und bezahlbar ist, die Umwelt zu verpesten, werden es Menschen tun. So, das ist mein Credo. Also braucht es wirklich mutige Entscheidung, politische Entscheidung von Regierungen, die leider nur auf 4 Jahre gewählt werden. Das ist das Hauptproblem bei dem Ganzen. Und da wünsche ich mir einfach in der nächsten Bundesregierung einen grüneren Anstrich und eine mutigere Entscheidung für die Ökologie. Also wenn man jetzt auch mal Greta Thunberg glaubt, dann haben wir wirklich Alarmstufe Rot da draußen. Das ist bloß nicht sichtbar. Wer jetzt noch in Friese rausgeht und gerade bei heute bei diesem schönen Wetter und sich über Luftverschmutzung Gedanken macht oder über Meeresspiegelanstieg, wenn er auf dem Deich steht, vielleicht bei ablaufendem Wasser sogar, dann sieht er dieses Thema nicht. Das ist in Shanghai in den Straßenschluchten, wo die Leute mit Grobstaubmasken vor dem Gesicht rumlaufen, ganz anders. Da ist das Thema bei jedem persönlich angekommen. Und das ist das Problem. Wann trifft es mich persönlich, wenn es mich persönlich betrifft oder wenn es so unbezahlbar wird, Frevel zu betreiben, dass ich von da umsteuere? Und das wird in Deutschland sehr gut funktionieren.
Magst du das nochmal, was zu betreiben? Was sagtest du gerade, Frevel zu betreiben?
Frevel, ja. Also,
magst du das kurz erläutern?
Okay, also Frevel ist doch das, was wir tun, wenn wir die Umwelt einfach nicht schonen. Jeder weiß, wie es einfach anders geht, aber keine Instanz sagt irgendwie, hör damit auf. Die innere Stimme schreit, aber wir frönen unseren Gewohnheiten. Und ich glaube, der Faktor Geld ist das, was den Großteil der Menschen, gerade die, die nicht ökologisch sind, am besten zum Umsteuern bewegen kann. 1973, 1. Januar, gab es die Gurtpflicht. Von dem Tag an sind die Verkehrstodeszahlen signifikant von Jahr zu Jahr gesunken. Warum? Weil es auf einmal Geld kostete, wenn man sich nicht angeschnallt hatte. Zu der Zeit hatten sich 15% der Menschen auf den Autobahnen freiwillig angeschnallt. Das ist ein schönes Beispiel. Also Vernunft über Strafe. Ich weiß, es ist völlig unpopulär, aber ich glaube, bei diesem Thema, bei der Brisanz dieses Themas, die unseren ganzen Erdball hier bedroht, müssen jetzt mutige Entscheidungen her.
Wer kauft Elektroautos? Ich bin jetzt hierher gefahren, nach Engelsande, knapp eine halbe Stunde im Auto gesessen. Ich habe kein einziges E-Auto gesehen. Und in meinem Freundeskreis ist es auch nicht sonderlich populär, ein E-Auto zu kaufen. Was ist so die Zielgruppe, sage ich mal, der E-Auto-Käufer?
Ich will mal unterstellen, es sind dir Autos entgegengekommen, du hast sie nicht erkannt, weil du die Marken noch nicht so kennst, weil es gelingt einem eigentlich nicht mehr, von Nebeln nach Husum zu fahren, ohne dass einem mindestens 2-3 Elektroautos begegnen. Aber gut, was sind die Kundengruppen? Ich teile sie so in 6 Teile auf. Das erste und zweite Sechstel hat Elektroautos gekauft, wo ich noch nicht mal darüber nachgedacht habe. Das waren die Superfreaks, die einfach schon immer bewusst hatten, dass man was anderes machen muss. Da war ich selbst noch nicht so weit. Ich bin auch das dritte und vierte Sechstel. Mit den Kunden hatte ich die letzten 6 Jahre zu tun. Die musste man ein bisschen überzeugen und dann ging das aber auch los. Jetzt haben wir mit dem fünften und sechsten Sechstel zu tun. Das sind die, die hochkritisch sind, leider auch ungeprüft und unkritisch fast alles glauben, was sie lesen und hören über Negativnachrichten der E-Mobilität. Aber das ist die höchste Säule. Und die Frage ist, wie können wir diese Säule überzeugen? Und die überzeugen wir mit genau dem, was die heute einfach schon vorfinden. Ein Auto, mit ein bezahlbares Auto, mit einer guten Reichweite, einem guten Aussehen und einem guten Tankstellennetz. Damit werden wir diese höchste Säule überzeugen. Und da hoffe ich sehr auf die Konzerne, auch VW, jetzt sage ich es einfach mal, dass die Fahrzeuge auf den Markt bringen, die diesen Bedarf bedienen können.
Die Bundesregierung erklärte mal, bis 2020 wollen sie 1 Million Elektroautos auf den Markt bringen. Das haben sie jetzt etwas verschoben auf 2022. Meines Erachtens nach immer noch sehr ambitioniert. Wie schätzt du das ein?
Also Frau Merkel hat dieses Ziel ausgelobt und gleichzeitig alles dafür getan, um das Ziel nicht zu erreichen. So, also in Zeiten, wo rings um Deutschland in Europa schon Umweltprämien auf dem Markt waren, gab es in Deutschland sowas immer noch nicht. Und ich sag mal, das Tempolimit, was es heute noch in Deutschland gibt, ist das beste Beispiel dafür, wie sehr wir den Lobbyisten der Automobilindustrie am Rockzipfel hängen. Das ist ein Riesenproblem, der Lobbyismus. Also ja, wir werden die Zahlen erreichen, wenn wir genau das, was ich eben sagte, wenn also marktgängige Fahrzeuge auf den Markt kommen, wenn sich sehr viele Dienstleister gute Ideen ausdenken, wie wir auch die Ortsnetze entlasten können, damit die Autos dort auch laden können. Ist nämlich eine Frage vorweg, ne? Mhm, alles genau, gut. Genau. Also all das, all dem muss man sich ja irgendwann mal stellen. Was ist denn, wenn im Wohngebiet abends alle um 19 Uhr kommen und mit 22 kW laden wollen? Das geht genauso wenig, als wenn heute in einer Stadt alle Leute auf einmal einen Föhn anmachen. Dann bricht auch dort das Stromnetz zusammen. So schnell kann keiner reagieren. Also dieser Gleichzeitigkeitsfaktor wird ein Thema werden die nächsten Jahre. Da wird man Intelligenz in die Netze bringen müssen. Über Smart Meter, die ja jetzt nach und nach eingebaut werden in den Haushalten, kann man denn auch steuern. Nicht alle müssen um 22 Uhr vollgeladen werden. Es langt auch, wenn das letzte Auto um 5 Uhr morgens anfängt zu laden, wenn es denn um 7 Uhr die Kilometer hat, die der Nutzer braucht.
Magst du das nochmal genauer erklären? Smart Meter?
Smart Meter, das ist ein intelligenter Stromzähler, ganz einfach. Also Smart Meter, Smart Home, Smart Grid, Smart City, das sind ja so die Schlagworte. Jeder hat sie gehört, kaum einer kann sich was drunter vorstellen. Kurz gesagt, mehr Intelligenz in Technik und in die Stromnetze. Das ist das Thema. Also zu Zeiten, wo sehr fluktuierend, das heißt sehr schwankend Strom produziert wird, muss man auch flexibel auf diesen Mehrbedarf oder mehr das Mehrangebot reagieren. Also wenn jetzt draußen Windstärke 6 ist und mal wieder in Nordfriesland 400 der 800 Windkraftanlagen abgestellt werden muss, dann muss es doch irgendwie möglich sein, dass die Anlagen weiterlaufen können und den Hunderten, Tausenden Haushalten in Nordfriesland Heizstäbe betrieben werden, um Wärme zu machen. Das verdrängt CO2. In dem Moment muss primär das Auto geladen werden. Und in dem Moment muss eine Ampel auf grün schalten für die Frau oder den Mann im Haushalt in der Küche, damit er weiß, jetzt lohnt es sich auch finanziell, da reden wir über flexible Stromtarife, muss es sich doch lohnen, jetzt den Geschirrspüler anzumachen, jetzt die Waschmaschine, jetzt den Trockner. Also da muss noch sehr viel Intelligenz einfach kommen, aber es müssen auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit es auch wirkliche finanzielle Anreize gibt, weil sonst wird sich da nichts bewegen. Und auch da ist die Bundesregierung momentan nicht so auf dem Weg.
Im Zuge der Digitalisierung, die wir ja gerade erleben, wird immer mehr Strom benötigt. Wenn jetzt noch Millionen von Elektroautos die Straßen fluten. Gibt es überhaupt genug Strom? Kann man das garantieren, dass wir in Deutschland genug Strom produzieren, Strom haben?
Ja, das kann man. Selbst wenn jetzt alle, 43 Millionen PKWs haben wir in Deutschland. Wenn die jetzt alle mit Strom fahren würden, und überlege mal, wann das sein wird, nicht? Also wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Dann würde das den Stromverbrauch brutto um 15% erhöhen. Das ist die Strommenge, die wir momentan an das Ausland verkaufen. Also unterm Strich haben wir genügend Strom. Wir müssen noch viel mehr regenerativen Strom erzeugen, keine Frage. Wir müssen auch flexible Lasten einfach schalten. Das heißt, wenn ein Stromangebot gerade da ist, dann muss auch in der Industrie mehr verbraucht werden. Also da gibt es zig Möglichkeiten, die man auch angehen muss, wo es auch einen Anreiz geben muss. Die Firma Nordgrün ist da auch sehr aktiv in Medelbö. Die machen da eine ganze Menge. So, wenn man jetzt aber mal die Strommengen noch davon abzieht, die jetzigen Fahrzeuge sozusagen binden, dann ist es vielleicht nur 10%. 10% mehr Stromverbrauch. Also das ist wirklich nicht das Thema und schon gar nicht hier in Schleswig-Holstein, wo wir zu jeder Tages- und Nachtzeit grünen Strom im Netz haben.
2020 kommt der neue James-Bond-Film. Jetzt bist du gespannt, was ist die Überleitung?
Allerdings.
Sein neuer Dienstwagen soll nämlich ein E-Aston Martin werden, also ein Elektrowagen.
Wow.
Unsere Staatsdiener hingegen fahren ja nicht unbedingt mit Elektroautos. Glaubst du, dass ein Typ wie James Bond mit E-Autos fahrend ein richtiger Schritt in die Richtung ist, dass eventuell auch die Bundesregierung oder wie auch immer das Königshaus in England umdenkt, wenn selbst James Bond schon E-Auto fährt, ist das ein richtiger Schritt in die richtige Richtung?
Absolut. Und warum macht das nicht auch Axel Prahl im Tatort? Also natürlich, selbstverständlich. Und warum fahren die Staatskarossen immer noch mit Benzin anstatt mit Strom vom Deich? Wir sagen ja, wir fahren lieber mit Strom vom Deich als mit Öl vom Scheich. Ganz einfach, weil die Konzerne einfach den Behörden unverschämte gute Rabatte machen. Und die müssen ja wirtschaftlich arbeiten. Noch ist es so. Vielleicht wird diese Nachhaltigkeit irgendwann mal mehr wiegen als Geld. Das kann man sich ja nur wünschen. Aber das ist der Grund, warum die Staatskarossen alles noch Verbrenner sind.
Ich finde den Spruch so großartig. Strom vom Deich, lieber Strom vom Deich als Öl vom Scheich. Ist es also auch ein regionaler Aspekt, wenn man ein Elektroauto kauft, dass man die Region teilweise sogar unterstützt?
Ja, man stützt damit auch das Thema Gemeinwohlökonomie. Es gibt ja drei Gemeinden hier in Nordfriesland, Klixbe, Bordelum und Breglum, die sich committed haben und sich zertifizieren lassen nach den Richtlinien der Gemeinwohlökonomie. Und da unterwerfen sie sich einfach den Grundlagen der Regionalität und gewisser Standards. Das ist großartig. Und elektrisch fahren ist Gemeinwohl, gelebte Gemeinwohlökonomie. Es macht doch Sinn, mit dem Strom aus der Region zu fahren, als mit Öl aus Russland oder Saudi-Arabien. Es macht doch einfach Sinn. Also wir stellen uns das mal vor, es wird Öl aus der Erde gepumpt in Saudi-Arabien. Dann wird das mit Tankschiffen über die Weltmeere geschippert bis nach Rotterdam. Dann auf dem Landwege in Tanklastern zu den Raffinerien nach Hemmingstedt, dort mit hohem Stromaufwand und dem Abfackeln von Gas irgendwie veredelt und wieder auf dem Landwege zu den Tankstellen gebracht. Also wenn man sich das alles überlegt und hier stecke ich den Stecker in die Steckdose, das Stromnetz freut sich, dass Strom verbraucht wird. Also man muss das Thema wirklich zu Ende denken. Und viele, die mich auch ansprechen auf diese Themen Lithium und Kobalt in dem Akku zum Beispiel, denen sage ich auch, weißt du denn, wo dein Öl herkommt und was da so dranhängt? Das will man gar nicht wissen, so doof ist das. Und dann ist das Thema Lithium und Kobalt momentan noch nicht so toll gelöst, natürlich nicht. Aber Fakt ist, dass das aus den Fahrzeugen die nächsten Jahre verschwinden wird. Aber nicht, wenn wir sie jetzt nicht kaufen. Also wir müssen auch ein Stück weit Technologieförderung betreiben, indem wir die jetzige Technik einfach unterstützen, damit weiter geforscht wird, damit weiter investiert wird in das Thema. Lithium und Kobalt wird die nächsten Jahre im Auto nicht mehr zu sehen sein. Aber wir müssen das Thema einfach jetzt unterstützen.
Abschließender Themenkomplex, Stefan. Seit einem Jahr gehen jetzt Schülerinnen und Schüler teilweise jeden Freitag auf die Straße, Stichwort Fridays for Future. Inwiefern kann sich das auf die Erreichung der Klimaziele auswirken und wie stellst du dir das vor oder wie stellt ihr euch das vor, die Klimaziele hier in Deutschland oder auf der Welt zu erreichen? Allein in Deutschland diese zu erreichen, wissen wir, bringt nicht viel.
Also ich finde es großartig, dass die Jugend auf die Straße geht. Auf der anderen Seite auch erschütternd, dass die uns am Nasenring durch die Manege führen müssen, damit das Thema endlich auch bei allen politischen Parteien angekommen sind. Fast alle. Es gibt eine, die heute noch nicht an Klimawandel glaubt. So, also hätte ich 6 Kinder, ich würde sie alle Freitag auf die Straße schicken und würde ihnen alle Entschuldigungen dieser Welt schreiben. Es ist großartig zum einen, auf der anderen Seite zeigt es aber auch, dass es jetzt diese Generation Z ist es ja, gibt, denen vollkommen bewusst ist, dass die noch circa 80 Jahre leben, 70, 80 Jahre leben und uns einfach wirklich vorführt. Uns, die viele Jahre ignorant dieses Thema völlig ausgeblendet haben und die zeigen einfach, hey Leute, wir wollen jetzt Aktion sehen. Die sind auch total ungeduldig. Ich bin mit denen auch eng im Kontakt. Ich bin ja hier bei den Grünen in Nordfriesland auch tätig. Da bildet sich gerade eine grüne Jugend aus Leuten dieser Bewegung. Also die gehen jetzt auch tatsächlich auch den nächsten Schritt. Die sagen nicht nur, ihr müsst was ändern, ihr müsst entscheiden, sondern wir wollen das jetzt auch aktiv mitgestalten. Ich finde das großartig, wirklich großartig. Und mir persönlich fehlen auch die wirklich ambitionierten Entscheidungen in Berlin, damit sich wirklich was ändert. Das erwarte ich von der CDU, von der SPD und auch die Grünen werden am Ende daran gemessen, was sie diesbezüglich durchgesetzt haben.
Wenn jetzt hier einige Hörerinnen und Hörer sagen, Mensch, so ein E-Auto klingt ja ganz interessant für mich. Der Wiese hat was Tolles erzählt darüber. Ist es denn auch toll? Wie kann man das testen hier?
Wir haben immer einmal im Monat am ersten Freitag von 15 bis 17 Uhr den Probefahrtag. Da kommen teilweise Händler und stellen ihre Fahrzeuge vor, aber wir haben auch eigene Fahrzeuge. Es gibt hier die komplette Beratung. Man darf die blödesten Fragen stellen, die ich auch schon seit 6 Jahren gehört habe. Beantworte sie immer noch zugewandt, freundlich.
Noch blöder als ich.
Obwohl das gar nicht geht, Spaß beiseite. Nein, also ganz klar, es kommen immer die gleichen Fragen nach, wie lade ich das auf, wie lange dauert das, was kostet das, muss ich eine Wallbox haben zu Hause und wie läuft das im öffentlichen Raum, was kostet es da und wie ist es denn mit den Akkus, was ist, wenn, wie werden die recycelt, also immer die gleichen Fragen, die werden hier beantwortet, hier kann man das ausprobieren und über uns gibt es auch markenübergreifend einfach günstige Fahrzeuge, auch das darf man an dieser Stelle nicht vergessen.
Ich bin froh, dass wir hier beiden schon die meisten Fragen beantworten konnten. Vielen Dank dafür, Stefan. Du hast jetzt die Möglichkeit, einen letzten Appell an die Gesellschaft zu richten. Was wünschst du dir von uns?
Also ich wünsche mir, dass die Menschen das ihnen Mögliche möglich machen. Also ich als Grüner muss auch sehr aufpassen, dass ich nicht so den Gutmenschen raushängen lasse, weil ich persönlich schon sehr viel tue. Ich habe großes Verständnis dafür, dass Menschen einfach an ihrem Punkt stehen. Ich stehe an meinem Punkt und die stehen an ihrem Punkt. Aber wer so ein bisschen in sich geht, der kann an sehr vielen Punkten ansetzen. Und ich kann einfach nur dazu appellieren, fangt mit irgendwas an und sprecht mit Leuten, die das auch schon tun. Und mit Stromfahren bringt verdammt viel Spaß. Also das ist eine ganz tolle Sache. Was sagt meine Frau immer? Es stimmt einfach, mit Strom zu fahren. Es stimmt einfach. Es macht absolut Sinn. Genau. Und deswegen würde ich sagen, nach Jammern kommt Handeln.
Ich sag mal so, wenn E-Autofahren nur halb so viel Spaß bringt wie E-Bike-Fahren, dann würde ich mich auch mal hier für eine Probefahrt anmelden. Stefan, vielen, vielen Dank für deine Eindrücke, für deine Einordnung. Hat mir sehr viel Spaß gebracht. Und ich bin mir sicher, unseren Zuschauern hätte ich was gesagt, Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Vielen Dank, Stefan, und alles Gute.
Ich habe zu danken. Auf bald.
Auf bald. Eine weitere Folge, spannende Folge, Tourist Tea Time neigt sich dem Ende entgegen. Lasst doch gern ein Abo da bei Spotify, in der Podcast-App, bei iTunes, wo auch immer ihr mich hört. Dafür danke ich euch jetzt schon mal recht herzlich und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euch nun alles Gute und wie schon eben gesagt, auf bald, euer Moderatore.